Bleibende Schäden. Der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Soledär.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleibende Schäden, Folge 99 heute. Mein Name ist Leo Soledär und ich begrüße neben mir den Mann, der auch der Meinung ist, dass Charlie Puth a bigger artist sein sollte. Der heutige Helmut Schmidt-Imitator, Kenan Hasic.
Ja, die Kirchenglocken läuten im Hintergrund.
Die hört man wahrscheinlich nicht auf dieser Aufnahme.
Schade, aber nur halt für den Kontext. Die läuten, ich bin halbwegs fit heute und ich möchte sagen, ich freue mich dennoch auf die Aufnahme.
Ja, wie gesagt, falls in dieser Aufnahme ein bisschen manchmal ein Huster zu hören ist, bitten wir das zu entschuldigen. Kenan hat mal wieder zu viel, Reno, glaube ich, hat Helmut Schmidt immer oder Brand geraucht. Irgendjemand hat immer Reno-Zigaretten geraucht. Und,
ein bisschen klinge ich auch wie so ein Kettenraucher leider.
Ja.
Beim Husten und denke mir immer, woher kommt das eigentlich?
Ja, Kenan, du hast aber nicht Kette geraucht, sondern bist einfach erkältet.
Ja.
Man kennt es, klassische Frühjahrs. Sag, du bist, jetzt ist die Frage, bist du immer noch oder schon wieder erkältet? Weil vor 2 Wochen bei der letzten Aufnahme warst du ja auch schon erkältet.
Immer noch. Ja. Das ist quasi die Spätfolge davon. Das ist ja dieser Klassiker, wenn man mal erkältet ist und dann so ein Husten ein, noch 2, 3.
Und sich auch nicht ganz auskuriert, wenn man ehrlich ist.
Ja klar, ich bin ein typisches fragiles Stück aus dem Spätkapitalismus, das immer noch high performen möchte.
Richtig, ja. Der Godfather der Hustle Culture. Genau, aber Kenan, jetzt zur anderen Frage. Bist du der Meinung, Charlie Puth sollte a bigger artist sein?
Nein.
Schade, also. Ja, Kenan, ich zitiere das natürlich aus dem wunderbaren Song The Tortured Poets Department von Taylor Swift. Wir müssen ja ganz kurz über das Phänomen reden, weil wir sind ja auch ein Podcast für Popkultur. Das haben wir noch lange nicht mehr erwähnt, denn eigentlich, liebe ZuhörerInnen, war Bleibende Schäden ja mal gestartet als Podcast für Gaming, Popkultur, Serien und Filme und wurde dann ein bisschen...
Deswegen, das hast du jetzt gerade.
Ja, so also ein bisschen, weil wir haben über Vorfälle in der Gaming-Industrie geredet.
Ja, damals stimmt.
Also ich sag mal Popkultur samt Gaming.
Ich meine, wenn du möchtest, können wir gerne über kurzfristige und kurzlebige Popkulturphänomene der 2020er reden und daraus eine neue Reihe machen. Das ist natürlich auch möglich.
Oder einen neuen Podcast direkt.
Ja.
Können wir mal, ne? So.
Ich meine, dann reden wir wirklich wöchentlich über das Phänomen im Internet gerade.
Das ist das digitale Update.
Ja.
Ja, aber das digitale Update, gut, das ist ja nicht mehr kurzfristig, sondern das neue Album von Taylor Swift ist rausgekommen. Kenan, du hast es nicht gehört.
Noch nicht.
Noch nicht. Du hast dich nicht durch die 31 Songs des Doppelalbums durchgekämpft oder durchgefeiert, durchgeliebt, durchgetanzt, durchgeweint.
Je nachdem.
Je nachdem, je nach Emotionen. Ja, es ist ganz spannend. Ich habe mich ja ein bisschen durchgearbeitet dadurch.
Du hast alle gehört?
Ich habe das ganze Album gehört. Also die Bonustracks natürlich nicht, weil ich nicht die Vinyl gekauft habe. Aber ja, ich wollte das mal erleben, so ein bisschen, wie sich das anfühlen muss als Swiftie.
Vorab habe ich direkt eine Frage. Erzähl uns mal deine Vorgeschichte mit dir und Taylor Swift. Bevor du in dieses Album einschaltest.
Ich habe nicht so eine krasse Vorgeschichte. Also ich respektiere sie sehr als Künstlerin seit der Doku Miss Americana. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die meisten ihrer Songs banal bis interessiert mich einfach nicht so ein bisschen. Aber ich finde sie ein super spannendes Phänomen einfach in Bezug auf Fandom Culture so ein bisschen und all das. Bin aber der Meinung, musikalisch ist sie für mich so ein bisschen, da hat irgendjemand vor kurzem, ich glaube bei Levels und Spaces, oder wie heißt dieser ARD-Podcast mit Friedel Achten, hat irgendeine Redakteurin mal das gute Zitat gebracht, dass Minecraft die Taylor Swift der Games sozusagen sei, dass sie nie den Hype verstanden hat, aber das schon respektiert, dass es so groß ist. Und ich kann es sozusagen umkehren und sagen, Taylor Swift ist für mich das Minecraft der Musikszene so ein bisschen. Wobei
die Minecraft mal gespielt?
Ja, ich fand es auch nicht so. Also ich fand es immer ganz nett, aber eben nicht so immersiv bewegend. Und ähnlich ist bei mir auch hier bei Taylor Swift. Ich akzeptiere oder ich finde das ein sehr spannendes Phänomen, aber berührt mich einfach nicht. Also ich mag ein Album, Folklore finde ich echt ganz gut so ein bisschen. Und sonst finde ich da die Songs, die ich kenne, meistens ziemlich Banane, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ja. Ist so bei mir das so, die Vorgeschichte.
Ich glaube, aus jedem Album kann man so 2, 3 Songs, also jetzt für mich gesprochen, rausziehen, die ich durchaus immer mal gerne hören würde oder nicht wegklicken würde, wenn jetzt in einem Mix auf einmal laufen.
Ich sag mal so, ne, also da ist, würde ich auch sagen, es gibt wenig Songs, wo ich sage, okay, die muss ich wegklicken, weil die so scheiße sind, in Anführungszeichen. Das ist das Ding. Also das ist ja wirklich, das ist alles für mich brauchbare Soft-Pop-Musik mit ein bisschen Tragik-Lyrics und so ein bisschen, manchmal natürlich auch ein bisschen früher Country, aber so in den letzten Jahren, ich würde mal so den Stil, und es gibt immer ein paar Songs, die ich besser finde, gibt es auch auf dem Album, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und ja, das war immer so ein bisschen meine Beziehung. Es gibt ein gutes Album, Folklog, das mag ich echt gern, das habe ich jetzt auch nicht so häufig laufen gehabt, ja. Aber das wäre wahrscheinlich, wenn man mir sagen würde, du musst jetzt ein Album kaufen, auf Platte, auf CD, oder auf Tape, ne, dann würde ich mich wahrscheinlich für das entscheiden, weil es mich vollumfänglich am meisten interessiert,
ja.
Aber es ist nicht meins. Und dennoch finde ich immer natürlich diese Bewegung rund um Taylor Swift, sei es jetzt natürlich die ganzen Ticketverkäufe und die ganzen Touren und die Rekorde, die sie bricht, sind einfach aus einer wissenschaftlichen Perspektive ein unfassbar spannendes Phänomen, wenn wir das einfach betrachten, ja.
Zudem kommt ja auch noch ihre Wirkung generell auf die Öffentlichkeit.
Ja, total.
Wie,
ne?
wie quasi kann sie mit ihrer Gefolgschaft, was die Swifties angeht, Einfluss ausüben? In der Theorie haben wir diese Fox-Geschichte ja zum Beispiel gehabt, wo der Nachrichtensender quasi schon Werbung gemacht hat mit, ja, sie könnte eine Gefahr für das Land werden, indem sie halt so viel Einfluss hätte auf so viele junge Menschen. Und quasi ist das nicht dumm gesagt, weil im Prinzip könnte sagen, ja, wählt diese Partei. Und ich glaube, das könnte dann sagen, ja, wählt demokratisch, wählt republikanisch, je nachdem, wofür sie sich politisch entscheidet. Und
ich glaube, sie hat sich ja sehr offen schon mal positioniert.
Natürlich,
also,
natürlich. Aber ich meine, das könnte trotzdem halt so eine Wirkung entfachen. Und da sieht man, dass sie halt gerade als öffentliche Person sehr viel halt besprochen wird innerhalb dieses Rahmens.
Ja, sie ist ja natürlich innerhalb eines sehr kaputten amerikanischen Systems, würde ich sagen, eine Figur, die diese Fragilität dieses Systems immer wieder herausstellt. Ja. Sehr spannende Persönlichkeiten. Jetzt kam halt das neue Album und natürlich das Internet wurde geteilt zwischen es ist die furchtbarste Musik, die es gibt und Mother Slade wieder. Ja, es gibt gefühlt keinen dazwischen in diesem Schwarz-Weiß-Denken der sozialen Medien sozusagen. Und
jetzt kommen wir auf einmal und graben das Loch aus dem Dazwischen.
Ja, und positionieren uns doch ein bisschen aus der Mitte. Du hast ja da nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Nee, also ich will da auch gar nicht so eine große Musikanalyse draus machen. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Es hat keiner der Songs es irgendwie auf die bleibende Trackshaden-Playlist von meiner Seite geschafft.
Okay.
Ja, ich finde, wie gesagt, 2, 3 Songs ganz nett und ganz cool. Aber dann sind es mir dann doch so ein bisschen so nach dem Prinzip, blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Bei 31 Songs ist die Wahrscheinlichkeit, dass 3 Songs gut sind, auch jetzt nicht so gering. Auf der anderen Seite muss man sagen, keiner dieser Songs ist furchtbar. Das ist halt das Ding. Die Lyrics sind manchmal sehr arg cringeworthy, finde ich so ein bisschen. Und man muss sich sehr, glaube ich, dafür reindiggen in dieses Fandom, so weil sie eigentlich ja nur sehr selbstreflektiv so ein bisschen über sich selbst und ihre Beziehungen mit Joe Alwyn und Matty Healy von The 1975 halt singt und so ein bisschen Anspielungen macht und man muss da sehr tief drin sein. Man kann gesagt, ich hatte da ganz viel rauslesen, aber ich finde, aus einer musikalischen Perspektive ist das für mich nicht genug, aber es ist ein solides Album, aber ich habe jetzt auch wieder ein bisschen vergessen, wie die Songs heißen zum Beispiel. So, ne? Also es gibt ein paar Highlights, aber genau das, ich wollte mal kurz drüber reden, weil es ja doch irgendwie in der Popkultur, die wir dann doch besprechen, wir sind eben kein Gaming-Podcast und eigentlich auch kein Popkultur-Podcast, aber wir sprechen ja doch indirekt und direkt Popkultur, da muss man mal ganz kurz auf so ein Phänomen eingehen und ich dachte mir,
Man darf ja auch die Sachen ja auch nicht unterschlagen, jetzt um halt die Brücke zu unserem Podcast zu schlagen, ihr Konzertfilm war super erfolgreich im Kino,
hat
grandiose Zahlen erzielt und war auf Platz 1 auch der Kinocharts gewesen.
Total.
Das darf man nicht vergessen.
Super erfolgreich und
Und auch die interessante Wirkung, was kann Kino letzten Endes als Event, als auch gleichzeitig für Kommunität sorgen, was man gesehen hat, wenn die Swifties halt teilweise rituell schon irgendwie voll auf der Kinobühne plötzlich tanzen.
Ja, so ein bisschen, du hättest den Midsommar Soundtrack drunterlegen können und es
genau.
Hatte so ein bisschen Gefühle, aber das ist ja eben das Spannende.
So ein bisschen Woodstock-Vibes teilweise hatte.
Ja, es ist schon spannend, weil also dieses Kinofilm-Szenario ist ja nicht das erste Mal, dass es einen Kinofilm gibt, aber wie das so ein Phänomen wurde, ist ja was in die Richtung so, dass man das ja auch hat mit BTS zum Beispiel. Mhm. Das wäre auch so der erste in so den großen Multiplexen, dass der gezeigt wurde, die Leute sind ausgerastet und die Tickets waren ja teuer. Die waren ja nicht mal so, okay, komm, für einen Zehner oder sowas. Das waren ja glaube ich schon 25 Euro oder sowas oder 20 Euro. Also, ne, so nicht günstig und die Sachen waren innerhalb von 5 bis 10 Minuten ausverkauft, 3-mal am Tag irgendwie so.
Genau.
Das ist schon das Spannende. Und dann auf der anderen Seite, wenn wir da nochmal kurz den Konzertfilmvergleich schließen, in den Filmkunstkinos läuft dann aktuell Stop Making Sense oder läuft, glaube ich, jetzt noch ein bisschen, läuft ganz gut.
Der läuft tatsächlich jetzt, wo wir gerade drüber reden, läuft er noch bei uns in Düsseldorf gerade in einer Vorstellung.
Genau,
der ist um 11 Uhr nämlich gestartet, wir haben jetzt Aufnahmedatum.
Nee, sogar um 12, glaube ich, heute. Egal.
Aber der läuft gerade jetzt in dem Moment.
Genau, es sind zwei verschiedene Arten von Konzertfilmen und dennoch, glaube ich, beides hat seine Berechtigung und das Phänomen Taylor Swift, da kann man arbeiten drüber schreiben, aber ich dachte einfach mal, ich reg's noch mal ein bisschen an.
Ja.
Denn, ja.
Weil das auch ein super interessantes Thema ist, halt auch zum Beispiel mit Regeln zu brechen, weil im Prinzip Kinoetikette von wir sitzen ruhig im Saal und reden nicht.
Und alle halten die Klappe.
Genau. Ich meine, diese Etikette, die so dazugehört, die wird halt gebrochen zum Beispiel, wenn da auf einmal Leute in einem Konzertfilm, was auch irgendwie nachvollziehbar ist, aber gleichzeitig, als ich letzte Woche in Stop Making Sense saß, war es still. Also da sind die Leute jetzt nicht angefangen aufzustehen und haben getanzt, sondern waren wie in einem normalen Kinofilm halt ruhig.
Ja, es ist...
Da braucht es vielleicht auch immer natürlich auch Impulsgeber, die halt irgendwie aufstehen und sagen, ja, ich habe jetzt Bock drauf, einfach abzugehen. Aber das passiert halt gerade vielleicht in einem kleineren Rahmen und vielleicht auch nicht mit so einem Fandom wie mit den Swifties im Vergleich.
Und auch vielleicht nicht mit dem Kinopublikum, was sich Stop Making Sense, einen Konzertfilm aus den 80ern über die Band Talking Heads anschaut. Ne? Also
genau.
Das muss man ja auch sagen.
Natürlich.
Da gehen vielleicht nicht die 14-, 15-Jährigen rein, sondern eher die 50- bis 60-Jährigen. Ne? Also,
die das Ding auch damals zum Kino live verfolgt
richtig.
Haben.
Richtig. Oder die vielleicht selbst auf Talking Heads Konzerten waren. Genau. Ja. Aber ja, Kenan, ich würde sagen, Taylor Swift, lassen wir mal wieder Taylor Swift sein, denn wir haben nicht so die riesenvolle Sendung, aber wir haben einen großen Film und einen kleinen Nachbericht, auf den wir eingehen und da würde ich mal sagen, da starten wir mal gleich.
Denn wir waren auch wieder unterwegs. Bleibende Schäden on Tour. Diesmal
richtig.
Waren wir auf einem kleinen Festival unterwegs. Ein Festival, das
gar nicht so klein ist, ehrlich gesagt.
Das stimmt, denn es ist in mehreren Städten unterwegs und hat auch wirklich seine treue Fangemeinde. Wir reden nämlich von dem Fantasy Film Festival.
Genau, Fantasy Film Fest. Nicht Fantasy Film Festival, sondern Fantasy Film
ja,
Fest.
Das war jetzt wieder mal ins Englische abgedriftet.
Ja, genau. Ja, nein, aber Fantasy Filmfest gibt's in verschiedenen Städten und
in quasi den großen, großen Städten.
Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart. Genau, also ein bisschen quer durchs Land verteilt, immer so ungefähr mehr oder weniger im April, ich glaube an zwei Wochenenden. Und das Programm ist das gleiche, in jeder Stadt gibt es die gleichen Filme, nur an verschiedenen Tagen und verschiedenen Uhrzeiten so ein bisschen zum Teil.
Genau.
Und das Genre ist im Bereich, ich sag's mal, ist weit gefasst, aber es wird immer geworben mit Thriller, Science Fiction und Horror.
Allen voran Genre.
Genau, also das, was man als klassischen Genrefilm versteht, das für die, die es nicht kennen, ist so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen abseits des mainstreamigen Genres wie Drama und Comedy und vielleicht SuperheldInnen. Es darf natürlich auch mal rein, aber wenn, dann hat es meistens so einen Twist, also Genrefilm nennt man das so ein bisschen, ist dann ein bisschen vielleicht die nischigere Variante. Und
genau.
Das Spannende beim Fantasy-Filmfest sind halt, dass da Filme reinkommen, die zum Teil auf jeden Fall einen Release bekommen im Kino, aber manchmal auch welche, wo man sagt, okay, ist vielleicht die einzige Möglichkeit, wo ich in Deutschland die Möglichkeit habe, den im Kino zu schauen.
Genau, bevor er sonst fürs Streaming verwertet wird oder
gar
eventuell zwei Jahre später mal von einem Verleih aufgegriffen wird.
Oder gar nicht irgendwo rauskommt in Deutschland. Das ist wirklich, also wir haben da auch manche Filme gesehen, wie After Young zum Beispiel, der kam dann auch nirgends.
Der kam dann 6 Monate später auf Sky.
Ja, der kam auf Sky. Genau, aber also es gibt da manche Filme, die verschwinden so ein bisschen in den Limbo und manche haben einen Kinostart und haben wir uns gedacht, wir schauen uns mal du zwei Filme an. Den einen werden wir mal ein bisschen näher besprechen, wenn wir vielleicht
Kino-Release haben,
auch wenn der ein bisschen jetzt nach hinten verschoben, unsere Sommer. Wobei wir den einfach kurz vor Kino-Release, einfach in unserer letzten Folge vor dem Kino-Release dann besprechen.
Oder machen TikTok.
Oder wir machen TikTok dazu. Genau, nämlich Love Lies Bleeding. Das ist wahrscheinlich der Film mit den größten Namen da drin. Nämlich zum Beispiel er spielt da mit Kristen Stewart. Ich glaube, man muss sie nicht mehr vorstellen als Bella Swan.
Gerade sagen, also viele kennen sie ja mittlerweile. Wir haben sie auch aktiv schon im Podcast besprochen.
Richtig,
mit Spencer.
Und sie hat sich wie ihr Leinwandpartner Robert Pattinson in den letzten Jahren auch sehr emanzipiert von dieser Rolle. Also sie ist nicht mehr die traurig reinschauende Ein-Face-Person aus Twilight, sondern eben hat viele tolle Filme gespielt. Wie gesagt, Spencer haben wir absolut geliebt, beide.
Ja.
Und für mich sehr, sehr starker Film.
Und auch Kristen Stewart, ja auch generell eigentlich eine spannende Persönlichkeit, wenn man Interviewausschnitte auch von ihr mal hört, gerade was sie versucht als Schauspielerin zu bewirken und auch was sie versucht in ihren Rollen halt mitzunehmen. Und das ist auch eigentlich ein super interessanter Anlass, sie mal eigentlich mal vielleicht mal in der Karriere, also ich hoffe, dass videotechnisch sie mal ihre Karriere mal geblickt wird und mit was sie eigentlich so besonders macht, weil sie ist ja eigentlich nicht eine klassische Typ-Schauspielerin, weil die kannst du eigentlich schlecht typecasten, weil sie halt so viele Veränderungen macht und jetzt auch schon damals als Bella Swan in Twilight eigentlich nicht das typische
Ja, das nicht
Gesicht
das Mauerblümchen-mäßige war, ne? Also genau. Sie ist ja auch spannend gewesen, dass sie 2023 Jurypräsidentin der Berlinale war. Das macht man jetzt auch mal nicht so alle Tage, wenn man so eine klassische, ich sag's mal, nur Blockbuster-Schauspielerin ist. Genau, da ist noch Katie O'Brien ist dabei, ehemalige, nicht Wrestlerin, sondern Ultimate UFC-Fighterin ja. Oder sowas, ne? Also hat auch in Mandalorian mitgespielt.
Andor war's,
Andor war's, genau. Und da möchte ich auch, und dann noch Ed Harris ist auch noch dabei, James Franco, also
Dave
Franco,
der Bruder.
Die Franco-Brüder. Dave Franco, das ist der aus dem Scrubs, ja, Spin-off, 9. Staffel, wir wissen es nicht. Doch, wir wissen es schon, aber in Deutschland ja anders vermarktet.
Und am meisten bekannt als Lebenspartner von Alison Brie.
Stimmt.
Oder Ehemann sogar, meine ich.
Oder ist es nicht James Franco?
Nee, ich meine es Dave Franco, weil ich, in den Disaster Artist waren die beiden nämlich in einer Beziehung des Films, falls du dich noch erinnerst.
Ja, genau. Also es ist wirklich, es ist alles drunter und drüber bei den Francos. Es macht irgendwie Spaß. Aber ja, genau. Er ist verheiratet mit Alison Brie. Für einmal hast du die Geschwister richtig. Waren wir manchmal so anders.
Ja.
Aber genau. Nein, aber ja, der Film ist ein, ich sag's mal, queerer Take auf Maskulinität und Selbstverwirklichung, Bodybuilding, mit Thriller-Elementen, ich sag's mal so. Wir werden den By-Release nochmal ein bisschen näher besprechen. Den haben wir gesehen, der gefiel uns aber ganz gut.
Den mochten wir beide.
Ja, sonst würden wir ihn auch nicht vor Kino-Release besprechen. Das ist
auf jeden Fall. Eins kann man noch sagen, interessant an dem Film ist nämlich einfach die Themen, die reingebracht wurden. Der lief ja auch auf dem Sundance Festival, lief auf der Berlinale und hat dort schon eigentlich auch sehr gute Reviews und Besprechungen auch bekommen. Und gerade ist auch Rose Glass als Regisseurin natürlich auch sehr spannend. Die hat halt nämlich St. Maud gemacht, der damals im Arthouse-Kino zumindest durch die Decke ging. Hat es leider zu so einem kleinen Kult, also hat es leider nicht für einen weiten Release geschafft, aber wurde zu so einem kleinen Kult-Hit. Und hat ja auch damals Moffat Clark, die ja jetzt bei Ringe der Macht die Hauptrolle gespielt, dann groß rausgebracht.
Mhm.
Und das ist jetzt ihr zweites größeres Projekt gewesen. Und ich bin sehr gespannt, was sie als drittes Projekt dann reinbringt, weil das war auch nochmal zwei unterschiedliche Filme waren.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich habe mir dann am selben Abend noch Roundup angeschaut, ein südkoreanischer Film einer Reihe. Da war der erste Teil wie Outlaws, den gibt's auf Amazon Prime zu streamen. Dann den zweiten Teil heißt dann eben The Roundup, der dritte heißt The Roundup. Ich habe den Namen vergessen, den habe ich nicht gesehen. Und der vierte ist jetzt The Roundup Punishment. Und muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Bud Spencer, Terence Hill, auf die Fresse Schlägerei Hongkong oder südkoreanisches Action-Kino mit so Hongkong-Elementen so ein bisschen. Muss man sagen, die Story ist sehr hanebüchen und ziemlich egal. Ich mochte aber die Action-Sequenzen. Ich mochte auch, dass der auf Koreanisch war, weil ich habe die zwei Teile davor auf Deutsch gesehen. Da hat für mich die Synchro nicht so funktioniert und war ganz nett. Aber ich habe dann schon gemerkt, ja, der ist halt schon ein bisschen lang mit einer Stunde 40 und ja, unser lieber Kollege Daniel, der auch schon mal hier zu Gast war, ist dann auch zwischenzeitlich mal so für 10 Minütchen mal so oder insgesamt 10 Minütchen mal weggenatzt so ein bisschen. Und,
hast du Zeit gestoppt?
Nee, aber man hat es dann gesehen so ein bisschen.
Okay.
Und man hat jetzt nicht viel verpasst, wenn man den nicht dort gesehen hat. Der wird sicherlich mal irgendwo auf Amazon zum Leihen oder sowas kommen. Wer das mag, kann den gerne anschauen, aber ja, also muss man jetzt auch nicht muss man ja nicht gesehen haben. Und dann haben wir gestern einen Film nochmal gemeinsam gesehen, nämlich Cobweb.
Cobweb, genau, von Kim Ji-Woon, was ich richtig ausgesprochen habe, lief letztes Jahr in Cannes mit einem unserer Favorites südkoreanischen Schauspieler mit Song Kang-ho in der Hauptrolle.
Den man unter anderem kennt als Vater aus Parasite zum Beispiel, also der Vater der parasitären Familie.
Ganz genau. Und den anderen Bong Joon-ho-Film wie Memories of Murder zum Beispiel mitgespielt hat. Und auch jetzt, ich glaube, der ist auch jetzt der koreanische Schauspieler, also südkoreanische Schauspieler, der durchbrechen wird. Auch vielleicht auch international jetzt wahrscheinlich mehrläufig vielleicht Rollen bekriegen könnte.
Problem, er spricht, glaube ich, kein Wort Englisch. Das ist ein bisschen sein in Anführungszeichen Problem für den internationalen Markt, ja, in der Vermarktung.
Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass man ihn wahrscheinlich trotzdem irgendwie für so Rollen dazu holen will, wenn man gerade jetzt sehr viele auch südkoreanisch-amerikanische Filme auch gemacht hat im Arthouse-Bereich, dass er ja vielleicht in die Richtung gehen kann. Und er ist auch ein super, ist ein Megastar in Südkorea geworden. Danach, also über die Jahre hinweg, hat er auch dann so Blockbuster-eske Filme wie Emergency Declaration zum Beispiel dann die Hauptrolle gespielt. Und ist eigentlich das, was halt so Pendant technisch halt so Mads Mikkelsen halt für Dänemark darstellt, um mal so einen Vergleich dafür
kann
zu machen.
Kann man sehr gut, glaube ich, als Vergleich ziehen. Hat nämlich für mich so eine ähnliche, nicht vom Schauspiel und von der Statur und sowas, aber von der Wirkung.
Vom Status.
Genau, vom Status so ein bisschen.
Das was vielleicht ein deutsches Pendant wäre, wäre jetzt
Daniel Brühl.
Ja,
ja, so ein bisschen. Genau, also spannender Charakter auf jeden Fall. Und Cobweb ist ein, ich sag's mal so, eine Dramödie, ein Dramolett über das Filmemachen, nämlich die Geschichte eines Regisseurs, der namens, also Director Kim genannt wird, ja, und der seinen Film zu Ende drehen will und dann merkt, ja, okay, mein Film ist irgendwie, genügt nicht meinen eigenen Anforderungen, ja, ich möchte das Ende umdrehen. Und ja, das führt zu
mehrere Drehtage.
Ja, also braucht zwei Drehtage, sagt er, und es führt alles zu Komplikationen mit der damals in den 1970ern, wo der Film spielt, existierenden Zensurbehörde in Südkorea, die sagt, okay, jeder Nachdreh muss uns von uns genehmigt werden, mit natürlich den SchauspielerInnen, die nochmal ins Set gekarrt werden müssen, mit der Präsidentin der Produktionsfirma, die sagt, hey, das ist Geld und wie finanzieren wir das? Also man kann sich vorstellen, dass das führt zu Schwierigkeiten, ne?
Auf jeden Fall.
Wir haben den beide gesehen. Und du wolltest mir nicht ganz verraten, wie du den fandest. So
Weil
bisschen.
Ich auch selber mir lange Gedanken machen musste, wie ich den Film am Ende einordne. Ich muss sagen, ich war sehr müde über den Film verteilt und würde auch sagen, dass ich ein, zwei Mal in Sekundenschlaf auch verfallen bin.
Auch das habe ich kurz bemerkt.
Ja, ja. Ich hab kurz als die Augen wieder offen gingen, gesehen, dass du einen kleinen Blick zu mir geworfen hast. Auf jeden Fall ein, zwei Mal hatte ich einen Moment gehabt, deswegen weiß nicht, ob das auch vielleicht ein bisschen mein Seherlebnis eingedämmt hat. Ich hatte halt davor die Nacht halt nur vier Stunden Schlaf gehabt, war dann früh unterwegs und arbeiten und etc., aber egal. Deswegen war ich lange überlegen, was nehme ich aus diesem Film mit, was bleibt so auch jetzt fast 24 Stunden später so im Kopf hängen letzten Endes.
Ja, nach einer Nacht gesunden Schlaf, was bleibt dann hängen?
Ganz genau. In einem 135-minütigen Film, also man muss sagen, der war auch nicht kurz, 2 Stunden 15 ging der insgesamt. Und wir haben den auch gut in der 19.30 Uhr, 20 Uhr Vorstellung gesehen. Also jetzt nicht allzu spät, wie du jetzt zum Beispiel bei Roundup.
Genau, den habe ich dann um 21.30 Uhr gesehen. Und genau, bei mir war das Ding, was ich mitgenommen habe, meine erste Reaktion war, ich dachte, okay, wir biegen so auf die Endgerade ein. So ein bisschen, je mehr Filme man sieht, desto mehr hat man ja irgendwann mal auch ein Gefühl, so ein bisschen, okay, so läuft die Story. Und ich war so, okay, jetzt biegen wir auf die Endgerade ein.
Jetzt sind wir im letzten Akt gerade.
Jetzt sind wir im letzten Akt oder so im Stile einer Rennstrecke, so letzte Kurve, so jetzt nochmal die Gerade, nochmal volle Power, 20 Minuten.
Ja.
Und dann schaue ich auf die Uhr und es ist 21.05 Uhr. Und ich dachte mir, oh, der Film läuft erst eine Stunde. Und ich dachte mir, oh, da kommt jetzt noch eine Stunde fast. Das ist viel.
Mhm.
Das ist viel.
Und was man über den Film sagen muss, er ist definitiv zu lang. Also
ja,
das kann man schon mal sagen. Er nimmt sich sehr viel Zeit, hat sehr viel die bewusste Entscheidung getroffen, das Chaos eines Filmes oder einer Set-Erfahrung halt irgendwie einzubringen innerhalb dieses Films und hat das auf sehr unterhaltsame Art und Weise auch hinbekommen, weil es ist teilweise wirklich absurd, was dort passiert und die Charaktere spielen das, also die SchauspielerInnen spielen das auch auf eine sehr hohem Niveau. Und was da vielleicht das größte Problem war und womit der Film sich keinen Gefallen getan hat, ist nämlich, dass er eine Metaebene aufgemacht hat, und zwar einen Film im Film zu erzählen. Der finde ich für mich, die Szenen haben für mich nicht ganz gegriffen, beziehungsweise hat es mir manchmal nicht erschlossen, warum das jetzt in dem Film existieren muss, weil das nimmt sehr viel Zeit auch innerhalb des Films,
ja,
ein.
Total. Also, wenn man das wieder ausschnittsweise gemacht hätte, hätte ich es verstanden, aber es war für mich ein sehr anstrengender Watch, weil der eben dadurch, dass er so viel Zeit einnimmt, dachte ich mir, das ist also da wieder perfekte Idee bei mir. Kurzfilm. Für einen 30, 35, 40-minütigen Kurzfilm hätte ich gesagt, super geile Idee, wird geil aufbereitet.
Ich glaube, 90 Minuten würde auch funktionieren.
Auch das würde funktionieren, aber für mich ist es eigentlich die Idee eines Kurzfilms so ein bisschen. Also man könnte man super etablieren, 40 Minuten eben mit hin und her, hätte für mich sehr, sehr gut funktioniert. Meinetwegen auch 90, aber so die Idee ist dafür da und dann dachte ich mir, okay, warum machst du danach über 2 Stunden daraus? Das ist halt so ein bisschen das, was nicht für mich funktioniert und das fand ich auch insgesamt sehr anstrengend. Das heißt nicht, dass die schauspielerische Leistung nicht gut wäre, die ist durchweg positiv. Ich mag auch das Set-Design und sowas, aber es ist dann doch was mich sehr ermüdet hat einfach. Zum Schluss hin, weil er natürlich dieses Chaos zeigen will, aber das halt dadurch führt, Chaos zeigen heißt halt auch irgendwie sein Publikum abzuverlangen, dass es halt da sitzt, während eine halbe Stunde gefühlt hat, nichts passiert.
Natürlich. Man merkt ab und an mal vielleicht, dass er zu viel Spaß hat und das ist auch, glaube ich, eher ein Film für alle, für sich selbst sein könnte, weil es macht natürlich Spaß, natürlich über solche eigenen Erfahrungen zu reflektieren. Es ist auch sehr viel, ich denke, kulturelle Implikationen einfach, die in dem Film eine Rolle spielen, die wir vielleicht auch nicht ganz greifen können.
Total.
Als westliches Publikum. Das hat ja auch ein Freund von uns auch gesagt, das war, glaube ich, in der Übersetzung einfach von den Untertiteln und gerade bei dem Overacting, was noch reinkommt, vielleicht einfach auch einiges verloren geht. Ist ja auch so ein bisschen die Kunst, Untertitel halt vom Koreanischen ins Englischen zu übersetzen. Das ist auch natürlich immer so eine Schwierigkeit, weil es ist eine sehr komplexe Sprache und es ist halt auch schwierig, die zu übersetzen. Gibt es ein Interview im Mubi-Magazin, nämlich mit den Untertitel-Übersetzer von Decision to Leave, der hat da sehr, sehr spannend mal darüber geredet, was die Kunst dahinter ist letzten Endes und wie man es schaffen kann.
Das ist gar nicht so einfach.
Ja. Sprache, Poetik, Prosa letzten Endes dann mitzunehmen und das irgendwie in den Kontext einzureihen, um dem Film auch gerecht zu werden. Das spielt auch, denke ich mal, eine große Rolle. Und das andere ist halt eben, ist es halt ein Film, der es rechtfertigen kann, innerhalb dieser ganzen Laufzeit so viele Elemente mit reinzubringen und das überhaupt einem Publikum zuzumuten.
Ja, auf jeden Fall. Das ist alles nicht ganz einfach, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, wir sind beide nicht die größten Fans. Ich kann trotzdem natürlich sehen, dass Leute den sehr mögen, aber für mich war es am Ende des Tages nicht die riesige Offenbarung. Ich würde es aber trotzdem allen Leuten, wenn der irgendwo einen Start bekommt, mal sagen, geht rein, macht euch ein eigenes Bild daraus, weil er ist spannend oder interessant gemacht genug, dass man zumindest seine eigene Meinung draus ziehen sollte.
Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen ausblendet, dass der Film in den 70er Jahren spielen soll und relativ modern aber auch gemacht wurde. Und ich glaube, für Leute, die vielleicht selber mal an Sets waren oder selber Filme mal gemacht haben.
Oder in der Kulturbranche mal so gearbeitet haben. Also vom Theater kann ich sagen, so Szenen gibt es ähnlich. Und ich denke mal, wenn man als MusikerIn auf einer Bühne mal war, bei einer Tour dabei war, als Stagehand, gibt es sicherlich auch solche Geschichten mal.
Genau. Und da kann man vielleicht sehr, sehr stark relaten, wenn es um gewisse Szenen geht. Und ich sag ja, einige Szenen sind auch sehr witzig und haben mich auch total abgeholt. Und einige Sachen, es funktioniert mal und mal funktioniert es nicht. Das sind quasi auch wieder, wenn du 3 Stunden Stand-up hast und quasi jede 2 Minuten Witz raushaust, dann ist natürlich, dass nicht jede Pointe zünden wird. So ist es auch bei dem Film.
Genau, ja, also wenn man so sagen will, ne, so das eine ist halt, um im Waffentermini zu gehen so ein bisschen, das eine ist so ein Sniper, wo halt ein Scharfschützengewehr ist und das andere ist so ein Railgun, wo halt
so ein Tommy Gun,
wo du einmal quer über alles schießt, und da triffst du sicherlich auch mal jemanden so ein bisschen.
Ganz genau. Also mir war direkt so klar, gerade von unserer Gruppe, wer den Film mögen wird und wer den nicht mögen wird. Ich bin so ein bisschen, glaube ich, dazwischen. Also ich mag Elemente, ich mag Ansätze in dem Film, aber für mich hat auch nicht alles zu 100% gezündet.
Ja. Kindern, apropos Waffen, wollen wir diesen kurzen Exkurs oder mittelkurzen Exkurs zum Fantasy Filmfest beenden und
die Werbung gehen.
In die nicht vorhandene Werbung gehen. Übrigens, unser Sponsor jetzt.
Der Schützenverein.
Der Schützenverein. Nein, wollen wir in die nächste Filmbesprechung gehen, nämlich in den Film, den wir beide gesehen haben und der vielleicht ein spannendes Thema aufmacht.
Auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, wir hören uns gleich wieder. Wir reden nämlich über Civil War. Civil War von Alex Garland. Gestartet jetzt am Donnerstag. Also wir nehmen heute am 21. auf, somit am Kinostart am 18. April 2024. Mit den Hauptrollen Kirsten Dunst, Wagner Moura, Kaylee Spaney, Stephen McKinley Henderson, genau, unter anderem, und ja, ein Kriegsfilm oder ein Kriegsdrama. Jetzt wir haben den beide gesehen, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, also du weißt, wie ich ihn finde, ich weiß nicht, wie du ihn findest. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich war nämlich in der Pressevorführung, du warst regulär im Kino.
Vor zwei Tagen.
Im IMAX. Aber auf Deutsch.
Auf Deutsch leider.
Auf Deutsch. Ich war auf Englisch in der Pressevorführung, also wir haben verschiedene Eindrücke bekommen. Aber bevor wir in diesen Film reingehen, müssen wir, glaube ich, mal für alle ZuhörerInnen vielleicht nochmal alle abholen. Wer ist Alex Garland und was macht diesen Film vielleicht so interessant denn so ein bisschen? Denn der Name Alex Garland, ich bin mir sicher, einige kennen den Namen vielleicht nicht oder können ihn nicht zuordnen, aber wenn wir ein paar Filme nennen, wo er oder Serien, wo er mitgearbeitet hat, dann wird vielleicht ein Lichtlein aufgehen.
Absolut. Ja, mit Alex Garland haben wir einen, ja, interessanten Regisseur, der jetzt in den 2010ern gerade Eindruck schinden konnte als Regisseur, hat vor allen Dingen, ist er bekannt geworden durch das Projekt Ex Machina.
Richtig.
Das 2015 damals in die Kinos kam mit Oscar Isaac und Domhnall Gleeson.
Und Alicia Vikander eben. Ich glaube, die damals ja ihren Durchbruch feierte, bevor sie dann später Danish Girl und Tomb Raider und sowas gemacht
Ganz
hat.
Ganz genau. Und ich denke auch Oscar Isaac, der auch nochmal wieder einen guten Schub bekommen hat, der ja sonst immer im Arthouse-Genre unterwegs war und
richtig.
Danach mit Star Wars auch im selben Jahr dann durchgestartet ist.
Ja.
War damals, ging durch die Decke, weil das halt so auch ein Film über künstliche Intelligenz war, der total Mainstream-Publikum abholen konnte, aber auch gleichzeitig das Arthouse-Publikum super begeistert war davon. Und das war dann so ein Moment, der, wo alle dachten, okay, da kommt jemand, der macht Science-Fiction und holt irgendwo die Masse auch gleichzeitig ab.
Es war ja auch die Zeit, wo Black Mirror plötzlich so super populär wurde.
Genau, das
Netflix.
Thema Künstliche Intelligenz auch nochmal jetzt immer stärker. Ich meine, das ist immer noch mit am Start, aber es wird immer stärker in die Popkultur reingebracht, auch gerade dann so Momente oder Begriffe wie Turing-Test auf einmal eine Rolle spielen oder sowas wie Schachcomputer durchseziert wird. Und das folgte dann für ihn nämlich, der vorher als Drehbuchautor gestartet ist, der hat ja sowas wie 28 Days Later geschrieben, damals
den
von Danny Boyle.
Viele kennen vielleicht so von Namen.
Dread zum Beispiel mit Carl Urban kennt man noch und auch Alles, was wir geben mussten, beispielsweise die Verfilmung, da hat er auch mitgeschrieben. Da hat er schon Credits bekommen und deshalb war ja schon, glaube ich, bei ein paar Leuten schon irgendwo so ein Name, der man mal rangiert, aber mit Ex Machina kam der Durchbruch. Dann kam Annihilation, ein Netflix-Film mit Natalie Portman in der Hauptrolle.
Genau, der damals der Skandal war, weil er eigentlich einen Kinostart haben sollte und dann Netflix gesagt hat, nee, wir veröffentlichen nur als Exclusive bei uns. Ich weiß noch, das war ein Riesenaufschrei damals in der Community und heutzutage, wenn wir ehrlich sind, ist es ja normal.
Jetzt mittlerweile handelsüblich, wie man so sagt.
Ja, oder sagt. Ja, okay, wir lassen den halt sozusagen pro forma eine Woche im Kino laufen, damit er für die Oscars nominiert ist. Also damals, 2018 müsste das gewesen sein.
Ich meine, das war 2018, ja.
Ja, genau, 2018, ein Riesenaufschrei. Wenn wir heute schauen, völlig normal.
Genau. Dann im Serienbereich haben wir über die Serie haben wir mal geringfügig, habe ich die mal vorgestellt. Devs war ja eine meiner Lieblingsserien.
2020.
Genau, in unserem allerersten Jahresranking.
Richtig.
Und bleibe immer auch dabei, dass es wahrscheinlich auch meiner Meinung nach sein Lieblingswerk oder Lieblingsprojekt von mir ist. Und dann hatten wir einen Film gehabt, der, glaube ich, das erste Mal Alex Garland so mal ein bisschen noch mal mehr in den Mainstream gerückt hat, wo alle auch Leute mal gesagt haben, okay, auf den freuen wir uns, A24's Man.
Genau, der lief auch zum Beispiel bei uns in den Multiplex-Kinos. Ja. Wir waren damals in einer großen Gruppe dort dabei.
Ja, wir waren noch mit
zwölf Leuten. Ja. Und ja, das war auch schon krass, dass wir wirklich alle Zeit hatten. Und das war so der erste Film, glaube ich, der ordentlich die Leute gespalten hat, weil also ich mochte den eigentlich ganz gern und wir hatten auch Leute da drin, die den gar nicht mochten.
Die haben den gehasst.
Ja, genau. Also ja, ich mochte den eigentlich ganz gern. Ich glaube auch ein bisschen mehr als du.
Ein Tick mehr, aber ich war auch größtenteils angetan.
Genau, du warst auch eher auf der, ich sag mal, auf der, wenn wir mal wieder die beiden Schwarz-Weiß-Gräben haben, hast du so ein bisschen deinen Tunnel eher in die eine Richtung gegraben.
Ja.
Genau, aber es war so das erste Mal, dass Alex Garland auch so weg aus diesem Science-Fiction-Bereich ging als Regisseur, sag ich mal, und in eine Richtung ging, die eben mehr, ja, in die Richtung Horror, Thriller, Body, Sozialdrama, sozialkritisches.
Es geht schon mehr in die Richtung, was der A24, also das Produktionsstudio, auch so ein bisschen propagiert. Die machen ja auch sehr viel Genrefilme für den Mainstream-Bereich, die auch aber mit sozialkritischen Untertönen halt
genau, also böse Zungen würden sagen, so ein richtig unsympathisches intellektuellen Studio.
Genau.
Genau, und jetzt kam eben Civil War.
Civil War
angekündigt und eben A24, die Produktionsfirma, die man ja eben kennt für Filme wie Everything Everywhere All at Once oder Eighth Grade.
Love Lies Bleeding,
auch eine A24-Produktion.
Aspen Hotel jetzt auch im Serienbereich
beispielsweise. Genau, also einfach ein riesiges Studio einfach.
Was auch geworden ist. Also genau. T-Shirts, Merchandising, nur mit dem A24-Logo. Auf Festivals wird der Name, also wenn das Logo erscheint, applaudiert.
Ja, eben, also auch so Filme wie Past Lives, den wir letztes Jahr als besten Film hatten. X, dann The Whale, Zone of Interest, über den wir geredet haben. Also wirklich Dream Scenario, ne? Also man merkt dieses, eigentlich sind wir die Zielgruppe dafür.
Total,
so ein bisschen, ne?
Total.
Also wir lieben ja auch dieses Studio für einige Filme. Manche Filme sind ein bisschen egal. Aber trotzdem, A24 ist eigentlich so ein bisschen, okay, das ist schon ein Indikator. Das kann jetzt schon mal nicht komplett scheiße sein. Eigentlich normalerweise so als Eindruck. Also wenn mir jemand sagt, es ist der neue A24, hast du Lust mitzugehen, würde ich sagen, ja, eher als wenn mir jemand sagt, das ist der neue Konstantin-Film so ein bisschen.
Absolut,
ne?
Absolut.
Genau, sehr spannend. Und A24 hat jetzt eine neue Strategie, dass man eben mehr in Richtung Blockbuster gehen will, die aber auch die Leute irgendwie fordert so ein bisschen, dass man sagt, wir wollen nicht nur stumpfen Blockbuster machen,
so ein bisschen,
sondern ja, bigger Budget, aber auch trotzdem mit ein bisschen eben dieses sozialkritische, was man immer schon dabei hatte, auch mehr.
Weil auch ihre Filme wie so ein Everything Everywhere halt eben auch Kohle erzielen. Also sie spielen so langsam Gewinner auch ein in den Filmen, die werden rentabel. Und ich meine auch Civil War, kann man sagen, sehr erfolgreich in den USA gestartet. Hat ja zum Starttag zum Beispiel 10 Millionen eingenommen. Das ist für der beste A24-Starttag ever gewesen bisher.
Genau, und auch sonst dieses Jahr, The Zone of Interest ist extrem gut gestartet.
In Deutschland innerhalb von, glaube ich, 2 Wochen eine halbe Million ZuschauerInnen gehabt.
Was man in einem recht schwachen Kinojahr nicht erwartet hätte bis jetzt. Genau, und somit merkt man, dieser Komplex Civil War ist mehr als nur der Film, sondern eben auch drumherum. Geht sehr viel um A24, um die Figur Alex Garland und einen Konflikt, denn bevor wir in den Film reingehen, müssen wir natürlich auch ein bisschen erklären, was ist das Interessante oder was ist das Thema von Civil War.
Absolut.
Es geht um Bürgerkrieg und natürlich wurde auch schon bevor dieser Film irgendjemand gesehen hatte, hatte ich schon mal auf Letterboxd ein bisschen geschaut und da waren schon, also Letterboxd ist ja, wo man Filme bewerten kann und sowas, und da waren schon halber Sternkritiken mit, ja, I don't support this woke shit und auf der anderen Seite 5 Sterne und du hast gemerkt, es geht um den um Amerika und das merkt man und das reißt schon eine ganz tiefe Diskussion auf, bevor der Film rausgekommen ist. Und ja, das führt dazu, dass man, glaube ich, nicht in diesen Film reingehen kann, um ohne irgendwie ein bisschen zu erklären, warum dieser Kontext so spannend ist.
Genau, man muss kontextualisieren, der Zeitpunkt, wann dieser Film rauskommt. Und wir sind jetzt gerade oft im Frühling 2024, wir wissen, was im Herbst dieses Jahres stattfinden wird.
Wir sind ungefähr 7 Monate oder 6, ist Oktober immer, ne? Oder
November.
Wir sind 7 Monate gefühlt vor der Präsidentschaftswahl.
Ganz genau.
Und natürlich ein politischer Film über Amerika im Blockbuster-Format könnte, glaube ich, zu keinem anderen Zeitpunkt mehr rauskommen. Manche Leute werfen dem Film vor, ja, der ist gezielt geplant, dass er da rauskommt. Da sage ich ein bisschen, ohne auf den Film schon mal drauf einzugehen, ja Leute, wann soll er denn, also erstmal wird er ja fertig, wann er fertig wird und wäre ja dämlich zu sagen, nee, wir warten jetzt erstmal und bringen den 2026 raus.
Genau,
ne? Also,
ich meine, ein Film wie Zone of Interest hat sich auch nicht ausgesucht, in Deutschland in einem Zeitraum zu laufen, wo es politisch natürlich nochmal besser für den Film läuft quasi.
Richtig, und sagen wir es so, bei so einem Film wie Civil War, natürlich ist es klug, den dann rauszubringen, wenn er am meisten Leute erreichen kann. Und das ist gerade in so einer politisch aufgeheizten Wahlkampfdebatte.
Natürlich.
Die alle beschäftigt, natürlich aktuell und nicht in 2 Jahren.
Ja, Film ist ja auch immer noch ein Wirtschaftsgut zum Teil. Und deswegen muss man sich natürlich überlegen, wann ist der Releaseplan, also für den Releaseplan angedacht. Den wirst du halt natürlich nicht im September rausbringen, wo die heiße Phase gerade ist. Da wird den keiner gucken. Jetzt gerade ist der Zeitpunkt eben, wo es klappen kann. Und im nächsten Jahr würde den auch keiner mehr schauen.
Richtig. Aber Kenan, zu viel geredet über zu viel geredet über Civil War, zu wenig geredet über Civil War. Worum geht es denn in Civil War? Du hast doch sicherlich eine kleine Handlungszusammenfassung für uns beide.
Ganz genau. Civil War kann es ja schon vom Titel her ableiten. Bürgerkrieg steht in den USA an. Das Land ist, wie auch heute in der Realität, zutiefst gespalten. Nur, dass es hier ganz klar nochmal eine andere Spaltung gibt. Es gibt nämlich Staaten, die sich halt ineinander geworfen haben und sich halt dafür entschlossen haben, zusammenzulegen, beispielsweise Florida und Texas zum Beispiel, die zu den konservativen Staaten gehören, die sich dann quasi gegen die westliche Macht quasi, ich glaube Western Forces wird die auch genannt, quasi in einem Clinch befindet und Washington DC ist quasi Kriegsschauplatz letzten Endes, weil der Versuch dort getan wird, nämlich den Präsidenten abzusetzen.
Ja, es hat sich aber auch Kalifornien damit verbündet, mit diesen, also so ein bisschen, es ist ein undurchsichtiges, ja, es ist ein Bürgerkrieg, ne? Also ja. es ist ein bisschen, der Präsident kämpft gegen alle und alle kämpfen auch ein bisschen gegen Präsidenten, aber es sind bröckelige Allianzen und das merkt man. Und in dieses Szenario werfen wir eben 4 KriegsreporterInnen rein. Wir haben sehr erfahrene Lee Smith, die angelehnt ist namentlich an Lee Miller, eine der wichtigsten amerikanischen Kriegsfotografinnen im Post-Zweiten Weltkrieg sozusagen, die ersten Bilder von Berlin macht, die Bilder macht von Städten, wo sich Bürgermeister irgendwie erhängt oder erschossen haben in ihrem Büro, weil sie nicht von den Amis oder von den RussInnen, aber von Russen, wir müssen hier nicht gendern, von den Russen gefangen genommen werden wollen.
Ganz genau.
Also die dieses Grauen sozusagen einbaut.
Und dann hat sie halt noch 2 Kollegen mit dabei, die ebenfalls erfahrene Reporter sind, mit Sammy und Joel. Joel natürlich schon bewusst natürlich auch angelegt auf die Last of Us-Figur Joel.
Richtig, und
dann im 4. im Bunde ist Jessica Cullen, gespielt von Kelly Spaney, die eine sehr noch junge Fotografin ist und die quasi Lee Smith idealisiert und großer Fan von ihr auch ist und gleichzeitig sich in den jungen Jahren schon versucht, irgendwie auch einen Namen zu machen und halt auch einen
Erfolg zu profilieren. Genau, die von Joel mitgenommen wird und ich sag's mal so, das startet in New York und wird ein, in Anführungszeichen, Roadtrip.
Ja.
Nach Washington und wir begleiten die dabei, wie sie durch Kriegsgebiet fahren und wie sie viel über den Krieg sozusagen fotografieren, reden und wie sie auch eigene Abenteuer erleben. Das klingt so positiv, aber es ist ein Einblick in das Kriegsgebiet.
Ja,
genau, es ist ein Einblick in das Kriegsgebiet von New York nach Washington. Und das ist so ein bisschen die grobe Prämisse. Wir wollen ja nicht natürlich zu viel spoilern, aber Kenan, ich bin gespannt. Du hast mir nicht erzählt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie fandest du denn Civil War? Wo hast du denn dich selbst verorten können im Grabenkampf der KritikerInnen?
Wir müssten vielleicht vorher mal sagen, was genau ein bisschen die Kritik bisher war des Films, um halt, glaube ich, da nochmal genauer drüber reden zu können. Wir hatten ja schon im Vorfeld von einigen KritikerInnen, die den Film auch schon ähnlich wie du in der Pressevorführung gesehen haben, da sind schon natürlich erste Worte gefallen, weil Civil War ist ein Film, der sich bewusst dafür entscheidet, keine große Backstory zu erzählen, wie dieser Bürgerkrieg entstanden ist. Es gibt leicht subtile Motive, was passiert sein könnte, was genau sich dazu entschlossen hat. Und Alex Garland nimmt auch keine wirkliche Seite ein. Er will nämlich diesen Krieg von einem neutralen beziehungsweise journalistischen Perspektive auch mitnehmen, wo Neutralität halt einfach gang und gäbe sein sollte in dem Fall. Und darüber berichtet wird, wie es halt aufgenommen wird. Und dem Film wird natürlich dadurch vorgeworfen, er nimmt eben keine politische Stellung ein innerhalb dieses, sag ich mal so, krisenumwobenen Landes, was irgendwo eine Reflexion natürlich auf das heutige Amerika auch sein soll. Und viele werfen ihm vor, dass er nicht wenig zu sagen hätte, beziehungsweise vielleicht auch feige ist, weil er sich halt keine wirkliche Position halt ausmalt. Das ist so das gängige Motiv, was...
Das ist der Hauptkritikpunkt, kann man sagen. So ein bisschen. Also der Hauptkritikpunkt der KritikerInnen, die man ernst nehmen kann, die nicht nur kommentieren, I don't support this woke bullshit. So
ja, genau. Das ist der, wo man so ein bisschen jetzt in der intellektuellen Sphäre sich schwingen möchte und den Film für seine politischen Behauptungen, für seine politischen Bilder einreiht. Und das ist natürlich auch wieder diese klassische Fraktion von eben, ist Kunst politisch oder ist Kunst nicht politisch? Das ist ja auch immer ein Streitthema seit Jahrzehnten schon. Und das
ist wahrscheinlich eine der Grundfragen des Feuilletons vielleicht.
Genau, oder Leute würden so einen Nan Golding fragen, ist Kunst denn Aktivismus oder ist Aktivismus Kunst?
Ja.
Beispielsweise. Und ich habe lange ich bin ja schon mit diesen Fragen auch in den Film reingegangen und habe natürlich immer wie ein Adler reingeschaut, so, okay, was ist genau das Ding, was der Film mit mir machen will? Und das Erste, was man natürlich erfährt, auch gerade weil ich in einem IMAX-Saal sitze und was direkt auffällt, ist natürlich das Sounddesign. Alex Garland entscheidet sich, diesen Bürgerkrieg in vollem Umfang Sound, Gewalt und natürlich auch Explosionen angeht, uns mitzureißen, uns einzunehmen. Und diese Explosionen und die Schüsse, die da in diesem Film fallen, sind wirklich sehr immersiv, wenn man es sagen darf. weil sie sich teilweise anfühlen, als ob du mitten im Geschehen bist. Gerade die erste Explosion des Films, das passiert in den ersten Minuten, das erschüttert quasi wirklich den Saal und du hast so ein Gefühl, die Erde fängt an zu beben.
Genau, also da kann man auch schon mal sagen, wenn ihr diesen Film schaut, schaut ihn am besten in einem Saal mit möglichst guter Soundqualität. Weil es war auch bei uns in der Pressevorführung, wurde gesagt, es gab Vorgaben vom Verleih, so ein bisschen, dass mindestens das und das an das an technischem Setup vorgegeben sein muss. Klar, ein IMAX-Saal ist cool auf jeden Fall. Ich hatte kein IMAX zum Beispiel, aber ich hatte einen sehr, sehr, sehr guten Saal mit Soundqualität. Und das ist wirklich was, wo man sagt, dieser Film nimmt sich nicht zurück, um irgendwie zu sagen, ja, okay, wir machen das jetzt sehr distanziert. Die Sounds sind schon sehr gut ausgearbeitet und sind ein sehr immersives Gefühl.
Genau, ich glaube, das ist auch vielleicht der Punkt, wo sich auch alle einig sein würden.
Neben denen, glaube ich, doch auch alle durch die Bank weg starken schauspielerischen Leistungen. Ich glaube, das ist sowas, was alle auch sagen. Kaylee Spaney zum Beispiel haben wir vor kurzem noch in Priscilla gesehen. Ich habe erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um zu merken, wer sie ist. Und da würde ich auch sagen, ich glaube, ich habe niemanden gelesen, der sagt, komplett katastrophal gespielt. Das ist wirklich, es gibt eine Szene, nach diesem Film werdet ihr wissen, welche. Ich glaube, ich habe noch nie so stille 10 Minuten in der Pressevorführung gesehen. Das war wirklich, da wollte auch niemand irgendwie nur so husten oder irgendwie rascheln. Da war wirklich so, also wirklich Eiszeit in diesem Saal. Das war wirklich beeindruckend.
Gib mir kurz das Stichwort, welche Szene
da ich sage mal, eine herzförmige Sonnenbrille.
Absolut. Das ist auch meiner Meinung nach die beste Szene im Film. Also für mich war es die beste Szene im Film. Das sind wirklich 10 Minuten, die intensiv waren. Und da kommen wir vielleicht auch dann zum Thema an, eben. Der Film positioniert sich nicht, ist auch was, mir letzten Endes auch eigentlich egal, ob er das macht oder nicht. Wie erzählt er diese Geschichte in diesem Road-Movie-esken Gefilde von Kriegsfilmen? Und meiner Meinung nach ist es dann, glaube ich, genau diese Szene, die du hochnehmen kannst und sagen kannst, das ist die Intensität, die der Film eigentlich durchgängig bräuchte, die er für mich aber nicht über die ganze Laufzeit tragen konnte.
Okay, das finde ich nämlich sehr spannend, weil, also ich bin auf der anderen Seite, glaube ich, so ein bisschen. Für mich fand ich den sehr immersiv und war begeistert über weite Teile. Ich finde, dass das Ende vielleicht das Schwächste vielleicht am ganzen Film ist.
Reden wir vom Ende oder von der ganzen Sequenz quasi?
Von der ganzen Endsequenz, okay. Sozusagen, ohne groß zu spoilern. Ich glaube, das ist das, was für mich am meisten am schwächsten nachlässt so ein bisschen. Ich finde, dass es gar nicht diese Intensität braucht, weil es eben diese konstante Anspannung ist sozusagen, die mich hier fesseln kann und ich viel mehr interessiert bin an einzelnen Begegnungen so ein bisschen. Und ich habe in unserem Podcast bei Filmtoast, der bald rauskommt, sehr häufig wieder die Anspielung auf Videospiele genommen, so ein bisschen auf Open-World-Videospiele, wie zum Beispiel Last of Us, wie zum Beispiel Far Cry oder sowas, wo du genau das da mal rumfährst, ne, und das Land erkundest, die Leute erkundest und dann wieder Einzelszenen hast, die dich packen so ein bisschen. Und das war für mich dieser Ansatz war für mich super gut gewählt. Ich finde den sogar sehr gelungen, dass man eben nicht dauerhaft diese Intensität braucht.
Ja, ich glaube, mein größtes Problem ist, dass der Road-Movie-eske Ansatz für mich nicht so gut funktioniert hat und vielleicht Alex Garland sich von der Art und Weise, wie er das aufgelegt hat, also aus meiner Perspektive gesprochen, nicht einen wirklich großen Gefallen getan hat, weil ich finde, er hat auf dieser Strecke nicht ganz das Potenzial genutzt, um vielleicht noch mehr aus dieser Welt uns mitzugeben, welche Einteilungen es gibt, wie es diese Welt zu verstehen. Weil ich finde, gerade häufig schwimmt das eher nur, jetzt, oder da spreche ich jetzt mal aus Design und auch aus schöpferischer Ebene, dass es dann wieder sehr viel amerikanische Forces sind, sehr viele Armeeleute, die sich entweder auf einer sehr rechten Szene bewegen und auch ein paar natürlich, die halt eher auf einer demokratischen Sphäre rum sind. Und das merkt man natürlich. Ich finde, das gibt halt irgendwie zu wenig Informationen halt, auf eine subtile Weise uns mitzugeben, wo positioniert sich die Fraktion, was ist zum Beispiel in Richtung Culture Clash zum Beispiel, wo befinden sich gerade POCs oder in Amerika, das wäre zum Beispiel, wenn so ein Bürgerkrieg ausbrechen würde, eine der ersten Fragen, wo genau würden sie sich verlagern, wo würden ihre Punkte stattfinden, wo würden gerade die diskriminierten Forces sein, weil du wirst jetzt nicht davon automatisch ausgehen, dass die alle in so einem Bürgerkrieg direkt alle dem Ganzen zum Opfer fallen. Ich finde gerade das Umschiffen durch Amerika fahren und verschiedene Parteien vielleicht kennenzulernen, so ein bisschen die Strukturen kennenzulernen von diesem Bürgerkrieg, wie diese Welt angelegt ist, geht für mich nicht ganz auf, weil ich habe so ein Gefühl, dass er da nicht vollends in diese Richtung geht. Wir zeigen verschiedene Parteien, sondern wir zeigen unmittelbar natürlich die Hitzpunkte, die Brennpunkte, wo gerade sehr viele Armeen gerade herrschen. Das ist irgendwie für mich sehr schade gewesen, weil ich glaube, da hättest du noch mehr rausholen können.
Ja, stimme ich dir zum Teil zu, dass es da mehr sein könnte, aber ich glaube, dass man einfach mehr noch zeigen kann, indem man einzelne Szenen einfach rausbringt. Und ich finde, dass der einfach auf einer visuellen Ebene einfach seine Punkte gut setzt. Und man muss sagen, dieser Film ist nicht lang. Das ist nämlich das.
Er ist 1:49, meine ich.
Und er ist unter, ja, oder so, vielleicht, also wenn man den Abspann rauszieht, ist er unter 105 Minuten,
ja.
Also
ja.
Unter 1:45, was für so einen Film sehr kurz ist, ne, muss
Absolut.
Man auch einfach sagen. Deswegen würde ich sagen, ja, klar, das kannst du in der Szene in der Serie vielleicht adaptieren, aber ich finde, für einen Film funktioniert der für mich sehr gut und ich finde, dass den größten Kritikpunkt, der kommt, dass dieser Film keine Stellung beziehe, den finde ich eigentlich ad absurdum geführt, weil wenn man sich einfach anschaut, wie dieser Film gemacht ist, kann ich nur sagen, ohne groß zu spoilern, schaut euch mal in den letzten Jahren an, wie amerikanische Kriegspropaganda sozusagen den Krieg im Iran, im Irak, in Afghanistan oder in anderen Gebieten sozusagen propagiert hat, wie Leute gepostet haben mit Leichen in Abu Ghraib, wie man irgendwie sozusagen sowas ja verbreitet hat, dann wird man ganz deutliche Parallelen sehen, nur dass diesmal dieser Krieg nicht irgendwie in Ausland stattfindet, sondern halt einfach in Amerika. Und ich glaube, wer dann sagt, dieser Film positioniert sich nicht und zeigt irgendwie kein Bild, da denke ich mir, okay, dann habt ihr aber nicht doppelt hingeschaut.
Ich wollte gerade sagen, also es geht ja auch sehr stark natürlich um Journalismus und auch um Ethik, wie positioniert sich, wie der Journalist selbst, wie kann man überhaupt neutral sein, wenn man gerade in diesem Gefecht ist. Kriegsfotografie ist natürlich auch ein super interessantes Thema. Ich meine, du hast ja schon Lee Miller angesprochen, es gibt ja auch noch Nachtway zum Beispiel, der berühmte Kriegsfotograf aus Vietnam, der diese berühmten Bilder von dem nackten Kind geschossen hat.
Genau, was ja auch so ein Bild ist, was, glaube ich, ja, in vielen Schulbüchern auch abgebildet wurde.
Genau,
und so Bild des Jahres, es gibt ja auch immer so eine für eine relativ unsichtbare oder für eine unsichtbare Gruppe an Menschen, die KriegsfotografInnen, fährt so diesen einen Preis, wodurch man berühmt wird. Wird
Ganz
ja auch
genau.
immer gesagt. Im
ich
Film.
Empfehle da auch die Dokumentation A War Photographer, die ist sehr einnehmend, weil auch da gleichzeitig auch Strukturen natürlich erkannt werden von Kapitalismus, wie welche Fotos kann man vermarkten, welche Fotos verkaufen sich auch besser und welche Filmfotos machen auf ein gewisses Thema oder auf eine gewisse Leute auch auf eine Seite zu bringen. Nochmal natürlich stärker halt. Ne, wie kann man halt sagen, Krieg ist schlecht, zeigst natürlich das Leid von Kindern beispielsweise. Und wie kannst du natürlich einen Krieg quasi befördern, indem du natürlich zeigst, dass gerade unsere Leute, die Patrioten letzten Endes dann ihre Leben dort lassen und vielleicht auch Leichen von denen gezeigt werden. Und das fließt auch in diesem Film mit ein. Das ist, finde ich, auch der spannendste Aspekt meiner Meinung nach gewesen, diese Arbeit zu sehen und auf welchen Positionen auch die vier Charaktere auch irgendwo mitschwingen. Was ist ihre ethische Auffassung davon? Was verstehen sie unter nämlich ihrer politischen Arbeit dahin und welche Position sie auch beziehen müssen? Zwischen Sensationalismus und zwischen wirklich politischer, gesellschaftlicher Arbeit, die auch dahinter steckt.
Ja, das ist ein großes Spannungsfeld, was der Film aufmacht. Ich würde sagen, wir können, glaube ich, hier nicht zu tief eintauchen, ohne alles zu verraten. Ich würde
Absolut.
Sagen, aber würdest du mir zustimmen, wenn ich sagen würde, es lohnt sich, diesen Film im Kino anzuschauen und darüber zu reden?
Ja, auf jeden Fall. Der macht viele Talking Points auf. Wie gesagt, mich hat er vielleicht von der Intensität nicht so gefesselt. Mich hat er an manchen Stellen doch ein bisschen zu kalt gelassen. Gerade wenn es in Richtung Ende geht, hat er mich immer mehr ein bisschen verloren. Aber ich finde gerade inszenatorisch, schauspielerisch und von auch den Fragen, die auch in den Film mit einfließen und halt auch nicht die direkt ins Gesicht gestellt werden, sondern die Fragen, die halt durch die Szenen mit einfließen, funktionieren da auch ziemlich gut. Ich würde aber nicht sagen, dass der Film rundum gelungen ist, aus meiner Ansicht. Und ich glaube auch, dass da natürlich schon ein bisschen die Angst auch natürlich um eine Positionierung irgendwo mit in Alex Garlands Arbeit da auch mit reinfließt. Die bewusste Entscheidung, vielleicht keine klassische Stellung zu beziehen. Weil ich glaube, wenn er es tun würde, dann wären auch, glaube ich, ein paar Sequenzen auch nochmal anders ausgefallen, wenn er sich dafür entschieden hätte oder je nachdem, wie das Studio natürlich auch darauf reagiert hat. Wir kennen den Prozess natürlich nicht, wie der Film entstanden ist, aber insgesamt würde ich sagen, macht euch ein Bild, geht ins Kino rein, weil der Film ist heiß in den USA jetzt auch diskutiert. Die Leute gehen ins Kino rein und es ist natürlich auch ein interessantes Stück Zeitgeschichte natürlich. Wie können politisches Kino halt im tagesaktuellen Geschehen auch da sein? Ich meine, es gibt auch eine Präsidentenfigur im Film, die verschieden ausgelegt werden kann. Und es bleibt an uns auch zu entscheiden, welchen interpretatorischen Spielraum wir dem. Und das ist, glaube ich, auch das, wofür der Film auch erinnert werden kann. Wie wird er gelesen werden?
Ja, wie gesagt, ich fand ihn nochmal einen Ticken besser als du, war positiver und ja, würde auf jeden Fall auch sagen, geht ins Kino. Für mich verliert er auch am Ende so ein bisschen, lässt er mich ein bisschen kalt. Wobei ich am Ende sagen, bei der letzten Sequenz hat er mich wieder total. Also er ist inszenatorisch, schauspielerisch, visuell, also die Kameraarbeit ist auch fantastisch, spielt mit vielen Tricks der Fotografie auch so ein bisschen, hat mich total begeistert und ja. Ich finde, dass der für mich ein tolles Bild sozusagen vom amerikanischen, ja, von Krieg an sich und der Kriegsfotografie und eben die Positionierung oder die in Anführungszeichen fehlende Positionierung ist für mich dann eben das, was den Film so stark macht. Würde auch sagen, geht rein, macht euch ein eigenes Bild und am Ende des Jahres werden wir sehen, was draus geworden ist.
Genau, ich möchte noch eine Bildsequenz noch mit hervorheben. Es gibt, die fahren mit dem Auto durch so einen brennenden Wald. Mhm. Das ist ein sehr, sehr starkes Bild, meiner Meinung nach. Ja. Und vielleicht das visuelle Highlight auch des Films, meiner Meinung nach, also wenn du nur nach einer Einstellung gehst.
Ja, also kann ich sehen und ja. Wie gesagt, Civil War ist seit dem 18. April in den Kinos. Geht rein, macht euch ein Bild. Im insgesamten Durchschnitt unserer beiden Meinungen ist dann das auch noch eine positive Empfehlung, sage ich mal, da mal reinzugehen.
Yes, auf jeden Fall.
Genau, Kenan, bevor wir zu unserer Playlist kommen, hast du noch ein paar Worte, die du loswerden willst, beziehungsweise kannst du das noch? Ist deine Stimme noch dazu in der Lage?
Soll ich es versuchen?
Probier's mal.
Okay. Wenn ihr uns weiterhin hören wollt, hören möchtet, unterstützen möchtet, bewertet unseren Podcast. Es ist sehr wichtig, dass der Algorithmus uns weiter durch die Sphären des Online-Podcast-Strudels durchbringt und uns auch weit verbreiten kann. Bewertet ihn gut auf Spotify, auf Apple, auf Google, auf Amazon Music mit den Bestbewertungen natürlich so gut wie möglich. Und das ist nämlich sehr wichtig, einfach, dass der Podcast dadurch weiter verbreitet werden kann. Dann geht es natürlich weiter in unsere anderen sozialen Medien. Wir haben ja Instagram, wir haben TikTok mit bleibende-schäden mit AE, da findet ihr uns. TikTok ein bisschen aktuell.
Wieder eingeschlafen?
Ja, gut, ich hatte keine Stimme, du hattest auch zum Zeitpunkt mal keine Stimme gehabt, das ist
richtig
natürlich dann schwierig.
Die erkälteten Wochen haben sich aneinandergereiht.
Tatsächlich, von Leo Solle, da geht es zu mir, aber wir schauen mal, dass wir da natürlich wieder.
Es kommt bald wieder was.
Auf jeden Fall. Ja. Spätestens, wenn der heiße Sommer natürlich wieder angeht. Und gerade im Serienbereich habe ich ja schon mal einen kleinen Ausblick geworfen auf den Sommer. Es wird heiß, auf jeden Fall.
Ja, das ist doch schön.
Feurig heiß, möchte man schon fast sagen.
Oha.
Und vielleicht kommt da auch ein, zwei interessante Ideen ja noch zustande. Dann natürlich möchte ich verweisen auf unser wunderschönes E-Mail-Konto, schadkasten@gmail.com, wo ihr uns natürlich auch immer erreichen könnt mit Vorschlägen, Ideen,
Kooperationsanfragen, Kritik. Ja, alles Mögliche.
Ganz genau. Und natürlich, das Allerwichtigste kommt jetzt.
Genau, die bleibende Trackschäden-Playlist auf Spotify. Ja, wir haben jedes Mal ein paar Releases vielleicht dabei, mehr oder weniger. Kenan Hasic. Hast du was dabei? Ich habe ein bisschen was dabei. Ich hab gesammelt. Ich habe gehortet.
Du hast gut
Papa hat seine Hot Rotation wieder aktualisiert.
Ah, wunderbar.
Ja.
Ich muss eben kurz mal öffnen.
Ich mache einfach mal schon den ersten Song rein. Ein Wuppertaler Künstler, nämlich Schramm, hat seine aktuelle EP released und der Song Thank You daraus kommt bei mir auf die Playlist. Ebenso wie der Song Can't Get You Out of My Mind von Keep Dancing Inc. Ein französisches Trio hat schon ein bisschen früher dieses Jahr ein Album released und der Song kam in meinen Mix der Woche und hat mich sehr positiv überrascht.
Oh,
mochte ich sehr gerne.
Schön.
Ja, genau.
Dann fange ich mal an mit einer Künstlerin, die wir letztens auf einem Konzert gesehen haben, die Voract war. Und zwar nämlich die gute Maya.
Maya, ja, genau.
Sie hatte letzte Woche mal eigentlich mit Ich hoffe, du brichst mir das Herz neues Single rausgebracht, die ich ganz gut fand und ich würde gerne ihren Namen einfach mal mit in unsere Playlist mal aufnehmen.
Ja, kann ich verstehen. Sehr spannende Musikerin. Hast du noch was?
Von den größeren Releases, die so da waren, war so ein bisschen auf und ab in den letzten zwei Wochen. Mhm. Ich würde aber trotzdem, ich glaube, die neue Nina Chuba mit reinnehmen.
Nina, sehr geil, also sehr cooler Song auch, ein bisschen, wenn man darüber nachdenkt, so, ja, man könnte Parallelen ziehen zu einem gewissen P. Fox, der damals Alles Neu ein Statement-Song damals, glaube ich, für das Jahrzehnt herausbrachte.
Auf jeden Fall.
Ja, ich habe noch einen anderen Song mindestens, nämlich den Song Comme un animal der französischen Formation Eloi oder Eloi. Man weiß es nie.
Sehr spannend.
Ja. Und ich habe noch den Song Feel von Yatua, den ich auch sehr, sehr gut fand.
Noch nicht reingehört tatsächlich.
Ja, traurig, Kenan. Solltest du mal machen.
Wurde mir leider nicht reingespielt. Es war wieder
wurde dir geschickt von mir.
Ich weiß, aber bin ich noch nicht dazu gekommen. Generell, weil wenn ich unterwegs bin, mein Internet gerade aktuell ein bisschen nicht vorhanden ist.
Ja.
Heute ist der letzte Tag übrigens.
Ja, hast du noch was? Sonst würde ich sagen, machen wir Deckel drauf?
Ich denke, wir machen erstmal einen Deckel drauf. Es waren jetzt nicht die stärksten Release-Wochen, die wir hatten in den letzten zwei Wochen, aber das kommt natürlich.
Ja, es kommt mindestens, also allein nächste Woche stehen bei mir zwei Alben an, die mich sehr, sehr interessieren. Deswegen würde ich sagen.
Und wir sind ja auch auf einem Konzert jetzt bald.
Genau, wir sind Dienstag auf einem Konzert. Bis dahin bist du hoffentlich fit und ich bleibe fit. Bis dahin bleiben wir bleibende Schäden und sagen, das war's von uns. Tschüss.
Bis bald.